Auf Wiederhören.
Herzlich willkommen zurück zu Auf Wiederhören. Wir haben hier immer noch digital den zweiten Teil für euch mit der Anna und dem lieben Steffen aus Köln mit der Heller Brauerei. Und aufgehört haben wir in der letzten Folge, es ergibt absolut Sinn, die natürlich zuerst zu hören, mit dem Thema Biersommelier. Da haben wir schockiert, und das meine ich jetzt nur im Punkto von den Leuten, die jetzt wahrscheinlich sich hier alle anmelden und ihre Berufe kündigen, erfahren, Biersommelier kann jeder werden. Und Steffen hat mir gerade noch erzählt, da haben wir noch nicht aufgezeichnet, Biersommelier, er weiß von diesen 14 Tagen tatsächlich noch alles. Ich dachte, der Biersommelier-Kurs geht 21 Tage, man hat quasi runterdefiniert, 14 Tage weißt du am Ende noch, und dann kriegst du quasi ein Zertifikat. Also du weißt noch alles, und es war eine coole Zeit, oder?
Ja, ich weiß definitiv noch alles. Es war eine Mega-Zeit. Wir haben das alle sehr genossen. Wir haben heute noch Kontakt zueinander. Wir sprechen miteinander, also alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Weitestgehend alles Menschen, die eine unglaubliche Bierleidenschaft hatten. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass die Tage sehr unterhaltsam waren. Allerdings muss man auch dazu sagen, erste und auch zweite Woche wurden jeweils mit einem Test abgeschlossen. Und der Test war tatsächlich nicht ohne. Also wir haben gemeinsam gelernt, und da ist auch nicht viel Bier geflossen. Wir haben gemeinsam gelernt, um durch diesen Test durchzukommen, und hatten dann einen ganz, ganz wundervollen Abschlussabend, an dem alle ihre Lieblingsbiere mitbringen durften. Man kann sich vorstellen, wir waren, ich glaube, 20 Teilnehmer, und jeder durfte 3 Biere mitbringen. Das war durchaus ein Abend, der noch, ich sag mal, das war der einzige Abend, an dem man sich nicht mehr so solide erinnert.
Was, das muss ich jetzt einfach nach, was war dein Lieblingsbier, was du mitgebracht hast?
Was mein persönliches Lieblingsbier war, ich habe tatsächlich...
Also, welches hast du mitgebracht?
Ich habe Bier aus unserer Brauerei mitgebracht, und zwar einmal die komplette Flöte rauf und runter, und ich habe es eben ja schon mal in der ersten Folge erwähnt, mein persönliches Lieblingsbier ist aus unserer Brauerei der Maibock. Ich finde, das ist ein ganz, ganz fantastisches Bier, und mag ich sehr gern, und habe es damals auch an Mann und Frau gebracht und witzigerweise auch 2 Kisten an Österreich verkauft im Anschluss.
Also, das ist wichtig, wenn du den betriebswirtschaftlichen Teil jetzt übernimmst. Also du hast quasi deine Fortbildung, dein Seminar, wie man es jetzt im Ende nennt, refinanziert, zumindest in Teilen. Großartig. wichtig. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht von der Feststellung, Bier hat ja, obwohl in der Allgemeinheit als Getränk der Deutschen in Restaurants, eigentlich noch nicht wirklich diesen richtigen Stellenwert. Es gibt dieses oft zitierte Zitat, ja genau, aber ihr wisst, was ich meine, der Vergleich mit einer Weinkarte, wenn wir eine Weinkarte wäre, stünde da eigentlich immer nur Spätburgunder auf der Karte, und so viel mehr Bierpositionen gibt es ja auch in der Spitzengastronomie nicht. Also fehlt da noch so ein bisschen dieser Stellenwert für Bier?
Ja, definitiv. Es hapert vor allen Dingen, glaube ich, ein bisschen an der Aufklärung in der Gastronomie. Dafür gibt es ja im klassischen Sinne den Biersommelier. So viele gibt es in Deutschland noch nicht, um einfach dieses Thema auch der Gastronomie und dem Endverbraucher auf eine andere Weise nahezubringen. Es soll ein Genussmittel sein, es soll eben nicht nur zum Saufen da sein oder klassisch, jetzt trinken wir mal eben ein Bier. Und ich finde, man kann sich da ein ganz tolles Beispiel nehmen. Es gibt mittlerweile ja doch die ein oder andere Bierbar auch hier in Köln und in der Umgebung. Aber wenn man mal in die Nachbarländer schaut, beispielsweise Belgien, und fährt da nach Brüssel, wenn es dann wieder möglich ist, und setzt sich in ein sogenanntes Biercafé, das ist im Prinzip das, was auch die Bierkultur ausmacht. Da gibt es nicht nur 30 verschiedene Biere, sondern auch eine Erklärung dazu. Es gibt zu jedem Bier das passende Glas. Es gibt das Bier in der passenden Trinktemperatur, und das ist im Prinzip genau das, was die Bierkultur dann auch ausmacht und spannend macht. Und ich finde, es bestätigt im Endeffekt das, was du sagst, ist bestätigt, wie sagt man immer so schön, das Beste an der Bierprobe ist, das Beste an der Weinprobe ist das Bier danach. Das hört man ja immer wieder. Das ist ein bisschen schade, weil es wertet das Bier natürlich hintenrum ein wenig ab. Ich glaube aber, es wird in der Gastronomie auch sicherlich irgendwann einen anderen Stellenwert haben. Es wird aber den Stellenwert von Wein an Wein.
Ja, das ist so ein bisschen halb positiv, das Ganze. Also es gibt jetzt tatsächlich auch ein Bier, so beim Bier jetzt auch die ersten Restaurants und Hotels, gerade hier, gerade vor Ort hier in Berlin sind, Hotel am Steinplatz, die quasi ein Bier-Pairing-Menü anbieten. Also ein paar Sachen gibt es, aber zum dem, das sind dann natürlich auch regionale Unterschiede. Das ist aber, glaube ich, das, worüber Mareike vielleicht auch nochmal als Berlinerin viel besser oder jetzt als viel länger in Berlin lebende besser darauf einkommen kann, als ich bin ja auch quasi in Köln aufgewachsen.
Genau, also ich bin ja, das ist noch ein anderes Thema, aber ich glaube, ich bin nirgendwo so richtig zugehörig. Aber du hast eben nochmal Unterschiede erwähnt und das Entdecken neuer Biere. Und wir sitzen ja hier in Berlin quasi an der Quelle der Craft Beers. Also Berlin ist ja mittlerweile die Craft Beer Metropole Deutschlands. Aber im Grunde ist es ja eigentlich das, was ihr macht, das ist ja eigentlich auch Craft Beer in dem Sinne, als handwerklicher Betrieb, das hatten wir ja vorhin schon.
Ist es das, oder?
Ist es das, oder seht ihr euch nicht als Craft Beer?
Es ist schön, einer ja, einer nein.
Nee, also ja, per Definition, natürlich, sind wir eine Craft Beer Brauerei, aber das ist natürlich auch so ein, in Anführungszeichen, neumodischer Hipster-Begriff, so wie ich es immer gerne
das
nenne.
Das kommt ja hier in Berlin gut an. Das hat noch andere Gründe, können wir gleich mal drüber reden.
Nein, wir sind eine handwerklich bierbrauende Brauerei, die durchaus eine größere Bierpalette anbietet. Das macht uns zumindest in Köln schon mal einzigartig. Weil wir halt nicht nur Kölsch brauen. Unser Bier gibt es auch übrigens in Berlin zu kaufen im Bio-Supermarkt. aber ja, wir tun uns tatsächlich, oder ich auch primär, sehr schwer damit. Also ich würde uns nicht als Craft-Brauerei bezeichnen. Nee, ich glaube nicht.
Ja, ich glaube, man muss ergänzend vielleicht sagen, also Craft-Bier ist ja in der Wahrnehmung des Kunden, wenn man jetzt mal so sich umschaut, was da an Craft-Bier über die Ladentheke geht. Wenn ich jetzt, sag mal, ich gehe in einen Craft-Beer-Store und guck mal, was da so im Regal steht, dann wird man, wenn man aufmerksamer Biertrinker ist oder gerne und auch schon länger Bier trinkt, wird man sehen, dass so ungefähr 50% der Biere, die da stehen, zum Beispiel belgische Eibiere sind oder Biere, die es schon viel länger gibt. Es gibt, das, der Trend selber kommt aus Amerika. Es ist, war früher ja so, dass in Amerika dürfte ja kein Alkohol mehr zu Hause gebraut werden. Und irgendwann ist diese Craft-Beer-Szene aufgekommen, nachdem man wieder brauen durfte. Und da, das ist im Endeffekt, es gibt eine Definition dafür. Ein Craft-Beer ist ein Bier, was handwerklich gebraut ist von einer Brauerei, die zumindest 75% Inhaber geführt ist. Und die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es ist eine exorbitant hohe Zahl. Man darf den einen Jahresausstoß von 7,5 oder 7,2 Millionen Barrel nicht überschreiten. Das würde heißen, wenn man hier in Deutschland in einer Privatbrauerei ein Bier braut, was nicht dem Normgeschmack entspricht, ist man per amerikanischer Definition eine Craft-Bier-Brauerei. Das passt so natürlich nicht. Ich persönlich denke immer, oder wenn ich den Leuten das im Biertasting auch sage, für mich ist der Begriff irreführend, weil Craft ist Handwerk, das sind wir im Prinzip auch. Aber es geht bei dieser Bewegung im Prinzip darum, alte Rezepte wieder aufleben zu lassen, wie zum Beispiel eine Bose, also ein mit Salzwasser und Koriander gebrautes Bier oder eben ja besonders fruchtige Biere zu haben, die, ich sag mal, nicht dem Standard- oder Normgeschmack entsprechen. Und oft ist es ja auch so, dass so Craft-Biere, davon trinkt man vielleicht eine Flasche, aber davon trinkt man nicht den ganzen Abend 10 Flaschen, weil das einfach für den Gaumen viel zu anspruchsvoll ist. Und ich glaube, das trifft das irgendwie ganz gut. Die Szene als solche finde ich persönlich super, weil es das Biergeschäft lebt und dazu führt, dass die Leute Bock haben, Bier zu trinken und verschiedene Biere auszuprobieren.
Finde ich mega spannend. Ich glaube, das ist übrigens auch einer der Gründe, zumindest mein persönliches Empfinden, warum das in Berlin wesentlich stärker ist als in Köln, weil Berlin, hier kommst du quasi in eine Konstellation, wo das A durch das internationale Publikum viel schneller sich im Verhältnis zum Beispiel zu Studenten oder zu Einheimischen sich viel schneller durchsetzen kann als beispielsweise in Köln. Zum anderen fehlt hier einfach 26, 27 Kölsch-Marken, also jetzt unabhängig davon, zu was die dann am Ende gehören, ne? Gibt es aber zumindest jetzt erstmal in der Wahrnehmung, was eben die Label vorne drauf angeht. Hier in Berlin gab es eben, und jetzt ist immer noch die Frage, wie sich jetzt so Sachen wie Lemke und sowas definieren würden, aber da gab es eigentlich vorher nur 2 oder 3 verschiedene Biersorten. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf die Einwohnerzahl, ist ja eigentlich ein Vakuum gewesen, wo sich sowas natürlich viel schneller ja, etablieren kann, plus eben diese ganze Start-up Hipster-Geschichte, wo du einfach durch den Begriff oder durch die Begrifflichkeit, glaube ich, einfach die richtige Stadt einfach per se findest. Können wir gerne nochmal darüber diskutieren, ob die Einschätzung so stimmt. Aber kann man grundsätzlich sagen, du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, das ist ein Trend, eine Rückkehr zu diesem handwerklichen Brauen, ob man das jetzt diesen Begriff mag oder nicht. Aber das, was im Grunde genommen die Craft-Beer-Szene macht, also weg von der Industrie und mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Bier, was dadurch ja doch schon entsteht, ist das was Positives? Ist das ein Trend, der sich abzeichnet, der weitergeht, der euch auch hilft?
Ja, auf jeden Fall.
Punkt.
Ja, es hilft uns total und wir freuen uns ja darüber, weil ich bin ja seit Jahren eine derer, die sagt, dass mir eigentlich diese 4-5 großen Fernsehbiere in Deutschland eigentlich zu übermächtig sind, weil Deutschland hat so eine geniale Bierkultur. Also wir bräuchten noch nicht mal irgendwie andere, also es ist toll, dass wir so viele neue Brauereien haben, aber wir haben auch schon unglaublich viele alte Brauereien, die auch sehr viele spezielle Biere brauen. Wir halten uns halt seit 2-3 Jahrzehnten nur an diesen 5-6 großen Fernsehbieren fest. Nicht, dass sie schlechtes Bier brauen. Die sind zum Teil auch handwerklich, zum Teil Familienunternehmen, zum Teil von Frauen geführt. Also ich kann da überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Aber hat uns jahrelang gefühlt ein bisschen engstirnig gemacht, was den Biergeschmack anbelangt. Und deshalb freuen wir uns als so kleine Brauerei total darüber, dass es noch viel mehr so kleine Brauereien auf den Markt kommen und somit irgendwie die Augen geöffnet werden und ja, was es alles an geilen Bieren gibt.
Ja, voll dabei. Ja. Und vor allen Dingen muss man sagen, es ist also untereinander ist es halt dann nochmal ein anderes Miteinander, weil es natürlich alles ein bisschen kleiner ist. Man unterhält sich auch anders miteinander irgendwie. Es ist natürlich einfacher an, mit jemandem zu sprechen, der in einer kleinen Brauerei ist, als irgendwie mit dem Chef einer Riesenbrauerei. An dem wird man in der Regel nicht drankommen. Und das ist spannend. Ich würde aber tatsächlich gar nicht mehr von Trend sprechen. Ich glaube, dass das kein Trend mehr ist, sondern mittlerweile etabliert ist. Es ist angekommen. Man merkt, dass es einige Brauereien gibt, die sich da festgesetzt haben, die das Ganze auch weiterfahren werden. Und es gab tatsächlich auch diverse, die schon wieder geschlossen haben, die also, ich sag mal, am Peak dann nach unten weggefallen sind. Ich glaube tatsächlich, dass sich dieses Thema Craft Beer etabliert hat und dass das einfach auch ein bestehendes Thema sein wird, was die nächsten Jahre weiterhin die Bierlandschaft belebt. Aber so klassisch von Trend, der jetzt exorbitant boomt, würde ich gar nicht mehr von sprechen, sondern ich glaube, das ist wirklich mittlerweile schon fest in der Bierlandschaft.
Ja, vielleicht ist es ja auch eher so, dass, also auch mit dem Titel Bewusstsein zu betiteln, dass man sagt, es ist mehr so Bewusstsein für die Hand, fürs Handwerk, für die Qualität, für das, was dahinter steckt. Was ja eben auch eine Form der Nachhaltigkeit ist. Also ihr seid ja auch biozertifiziert. Warum habt ihr euch für das Siegel entschieden? Also warum habt ihr gesagt, okay, wir lassen uns zertifizieren? Weil viele entscheiden sich ja eben auch dagegen, obwohl sie theoretisch den Richtlinien entsprechen würden.
Das war schon immer so. Also die Brauerei hat, also mit Tag der Öffnung haben wir Bio-Bier gebraut und das auch von Anfang an mit Siegel. Mein Vater war sehr, sehr pragmatisch. Er hat gesagt, wenn ich hier in Köln unter, damals waren es glaube ich tatsächlich noch 26 Brauereien.
Sind mittlerweile ein bisschen weniger, ne? 1-2 sind dazugekommen, okay, die nennen sich nicht alle Kölsch oder dürfen. Ja, viele sind weg, ja.
Hat gesagt, ich muss irgendwas anders machen. Also wenn ich jetzt das 28. Kölsch hier auf den Markt bringe, dann muss mich das irgendwie unterscheiden von allen anderen. Und das war dann tatsächlich das Bio-Siegel. Das war
auf jeden Fall.
Also ne, 1991 war von dem Trend Bio noch nicht viel zu sehen. Also da gab es ja ein Reformhaus, glaube ich, um die Ecke.
Und das auch nur, weil die Uni dazwischen ist, ne? Also das gab's halt auch nicht in jedem Kölner Fädel, glaube ich.
Also ich glaube, also mein Vater wurde da lange für belächelt und auch nicht so richtig ernst genommen, muss man sagen. Und aber natürlich seit 10, 15 Jahren beneiden uns da auch viele drum, weil wir natürlich einen Markt bedienen können, den ganz viele nicht bedienen können.
Das glaube ich tatsächlich. Das
ja, ist vor allem auch mit einem gewissen Vertrauen, weil ihr auch dann schon eine Weile in dem Segment ja. seid und nicht erst irgendwie auf irgendeinen Trend aufgesprungen seid, sondern eben schon beständig dabei seid sozusagen.
Ja, ich glaube ja das persönlich, also das glaube ich halt auch, das ist das Ding, ne? Also du guckst ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, 91, okay, sagen wir vielleicht noch nicht 91, aber so am Ende der 90er, ne, dann geht es halt einfach darum, kaufst du das Kölsch, weil da Bio draufsteht oder weil es dir schmeckt. Und ich glaube, das war am Anfang, wo dieses Thema einfach noch nicht so da war im Bewusstsein der Leute, wo du einfach sagst, okay, im Zweifelsfall muss es mir schmecken, ob das da drauf steht. Und dann hast du einfach nicht dieses Thema so im Fokus und wirst im Endeffekt belächelt. Ja, und hast einfach nicht so diese, ja, wo du es gerade schon gesagt hast, Bewusstsein oder dieses Wertschätzen. Wobei das ja eigentlich die beiden wichtigen Themen sind. Ne? Wenn man handwerklich braut, wenn man lokal braut, ihr wart da schon aus meiner Sicht zu Vorreiter, weil jetzt Heller schon, also ich habe so viele Brauereien, das kann jetzt auch an der schlechten und unzureichenden Recherche unsererseits liegen, aber von dem Zuschnitt, den ihr habt, mit den Voraussetzungen, die ihr habt, also quasi auch in einer Bierstadt, keine Ahnung, Köln, nehmen wir jetzt mal vielleicht noch Dortmund dazu, wo es einfach viele Brauereien, viele familiengeführte Brauereien, Bamberg etc., dann ist es nicht so, und jetzt auch quasi in deiner Zeit schon als Geschäftsführerin, nicht so, dass man dann sagt, ja, dann setze ich doch einfach mal aufs bewährte Pferd, ne? Sondern mache eben halt auch in die Palette und in die Bandbreite eben noch was rein, was ja dann jetzt heute vermeintlich unter dem Aspekt Kraftbier geführt wird, ja. Also um ja. mit einer Marke, mit einem Brand sozusagen in die verschiedenen Baustile zu gehen. Mhm. Ja, gibt's nicht so viel. Also mir persönlich fällt, keine Ahnung, mir fällt in Riegele in Augsburg ein, die da relativ früh dabei war, aber so viele von denen gibt's da nicht. Also da auf jeden Fall aus meiner persönlichen Biertrinker-Untappt-App-Erfahrungssicht gibt's nicht so viele. Bleiben wir vielleicht mal im Thema Wertschätzung und beim Aufschrei. Hast du gerade schon gesagt, Aufschrei, als dein Vater Bio eingeführt hat, ist, und jetzt glühen gleich die Podcast-Drähte bei uns, ist Bier nicht eigentlich viel zu billig? Weil wir haben ja gerade über Wertschätzung geredet, ne? Und über das Thema Bewusstsein und vielleicht nur eins trinken im richtigen Glas.
Also ja, also Bier ist tatsächlich sehr, sehr günstig in Deutschland. Das ist tatsächlich sehr schade. Ich weiß nicht, es hat geschichtliche Ursprünge, warum das Flaschenbier in Deutschland so günstig ist und warum sich seit Jahren die großen Brauereien im Supermarkt unterbieten. Das ist ja ein Preiskampf, der seinesgleichen sucht, gefühlt. Das ist bei anderen Alkoholikern nicht so, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ja, Bier ist zu billig. Wir sind es nicht tatsächlich. Also, ja doch, gefühlt sind wir auch immer noch zu billig. Aber man ist da gefühlt die Schmerzgrenze beim Kunden. Und wir sind schon deutlich, deutlich teurer als andere Brauereien. Das liegt natürlich einmal an den Rohstoffen, weil biologisch angebaute Rohstoffe einfach teurer sind. Aber auch an dem Handwerk, worüber wir gerade gesprochen haben, an der Größe. Wir brauchen viel mehr Personal für geringe Biermengen. Ja, was soll ich dazu sagen? Bier ist zu billig in Deutschland, ganz klar.
Ja, da kann man ja als Statement so stehen lassen. Kann man als Statement auf jeden Fall so stehen lassen, oder?
Wir haben ja gesagt, wir wollten eben die Gemüter erregen. Haben wir damit getan. Bier ist zu billig in Deutschland. Und wir machen auch gleich weiter mit noch einem Aufschrei, wo Steffen, du und Jan auch aneinander geraten seid, weil Jan seine Cookies einfach nicht aktualisiert.
Ach, das war das, ja. Okay.
Und zwar hatte ja Jan noch die Information, dass ihr gerade alt braut, was ihr ja nicht mehr tut. Aber ihr habt ja eben in Köln alt gebraut, was ja eigentlich quasi ein Sakrileg ist in eurer Gegend. Was kommt denn als nächstes? Eine Abkehr vom Reinheitsgebot oder was auch immer? Ist das Reinheitsgebot noch aktuell derzeit?
Steffen, du hast ja schon von Rosmarin im Bier gesprochen.
Was sagtest du?
Du hast ja schon von Rosmarin im Bier gesprochen. Also.
Nee, das, von Rosmarin im Bier hat Anna tatsächlich gesprochen. Es ist
so nämlich.
Also, wir haben das Altbier damals gemacht, weil unser damaliger Vertriebler aus Düsseldorf kam und gesagt hat, ihr müsst ein Altbier machen, all dieweil. Es gibt deutschlandweit kein dunkles Bio-Alt. dann liegt es natürlich nahe, dass man aus rein wirtschaftlichen Gründen ein Bier produziert, was es in der Form noch nicht wirklich gibt. Man muss dazu sagen, geschichtlich Altbier heißt nach alter Tradition gebraut, also obergärig gebrautes Bier hier in der Region. Und das Altbier, was man früher gebraut hat, sah genauso aus wie das Bier und hat auch genauso geschmeckt. Das war nicht dunkel, das war nicht bitter, sondern es war ein klassisch obergäriges, unfiltriertes Bier. Gibt es heute noch von der Pinkus Müller in Münster, die machen noch ein traditionelles, helles, obergäriges Altbier. Wir haben das damals gemacht, der Aufschrei war sehr, sehr groß. Ja, das kann man sich vorstellen. Die Medienresonanz war exorbitant hoch und aber es hat sich dann unterm Strich auch nicht so richtig gelohnt. Deswegen haben wir es wieder rausgenommen. Vom Reinheitsgebot abkehren. Also das Reinheitsgebot ist eine super Marketingkampagne, das muss man dazu sagen, die gibt es ja auch schon unglaublich lange. Und das Reinheitsgebot ist grundsätzlich erstmal nicht schlecht und es verhindert auch nicht, dass man ein gutes Bier braut, aber es schränkt natürlich ein klein wenig ein, denn wenn ich was braue, was nicht nach Reinheitsgebot gebraut ist, darf ich es nicht Bier nennen. Das ist für viele verwirrend, da wären wir aber wieder beim Thema Craft Beer. Es gibt ja diverse Brauereien, die das dann auch machen und auch das funktioniert. Ich glaube, es wird sicherlich, wenn die Zeiten, und das muss man einfach aktuell ehrlicherweise sagen, mal besser sind und sich das Ganze, die ganzen Wogen rund um das Krönchenvirus gerichtet haben, dann werden wir vermutlich auch irgendwann mal experimentieren, ja.
Spannend. Dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal und gucken, was dabei rauskommt. Weiß nicht, ob Anna, jetzt haben wir Steffen gefragt, bestätigt, es kommt drauf an, ob Anna das überhaupt bestätigt. aber ihr werdet experimentieren.
Ja, also ich bin eh nicht so die Verfechterin vom Reinheitsgebot, weil was mich da vehement dran stört, ist, dass es oft so eine Auslegungssache ist. Also zum Beispiel wird das Reinheitsgebot in Bayern anders gelebt als in Nordrhein-Westfalen. Und hier sind zum Teil Dinge erlaubt, die wir aufgrund des Biosiegels niemals machen dürften, zu Recht, wie ich finde, wenn man angibt, man braut nach Reinheitsgebot, aber so im Prinzip offiziell erlaubt sind. Also was manchmal zu Filtrationszwecken oder zu Einfärbung von Bieren verwendet werden darf, hat mit dem ursprünglichen Reinheitsgebot nicht mehr viel zu tun. Also ne, das ist das, was Steffen am Anfang sagt, das ist halt irgendwie auch ein Marketinginstrument. Das muss man sich schon bewusst machen. Wir Brauer stehen da drauf, auch das natürlich, ne, auch bei uns steht das auf der Flasche drauf. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, ich persönlich würde mir keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir machen mal ein Bier, was eben ein bisschen anders schmeckt und was vielleicht auch nach alter Tradition gebraut ist, weil früher wurden in Köln die Biere mit Kräutern gebraut und nicht mit Hopfen. Also ich weiß gar nicht, was daran schlecht sein sollte.
Ja, das ist eben, glaube ich, genau der Punkt, wo einfach viele Leute ja das einfach falsch interpretieren. Ja, also dann sagen, oh juhu, deutsches Reinheitsgebot. Wissen aber im Endeffekt gar nicht, was, das heißt ja nicht, dass wenn es wegfällt, dass man dann jetzt irgendwie welche Chemikalien zusetzt, sondern man erweitert halt die Bandbreite im Grunde genommen weiter nach natürlichen Produkten, also Früchte, Kräuter und so weiter und so fort. Und ihr jetzt und ich in meiner Kindheit und Jugend in Köln, Belgien liegt sehr, sehr nah. Die meisten Biere, die wir da gerne trinken, nach wie vor, das ist jetzt auch nicht so, zumindest die ich gerne getrunken habe, das war jetzt auch nicht pur Chemikalie, sondern das war einfach eine Ergänzung um irgendwelche anderen Kräuter oder irgendwie Früchte oder sonst irgendwas. Also eine andere Komponente eben ergänzt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion. Bier trinken verändert sich ja. Und wir erleben das ja beim Wein. Und da gibt es auf der einen Seite, glaube ich, einen unheimlichen Hype, den wir erleben. Jetzt gerade im Zuge von Corona, Kauf beim Winzer, Kauf beim Fachhändler und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite liegt der Literpreis, also der Literpreis für Wein in Deutschland bei 2,90 €. Also wahnsinnig, wahnsinnig tief. Wie gesagt, wohlbemerkt pro Liter, nicht pro klassischer Weinflasche 0,7. Und die vielgescholtenen Amis, die sind uns hier meilenweit voraus. Da ist ungefähr der Literpreis pro Wein bei 5 €. Und das lässt sich vielleicht durchaus auch aufs Bier übertragen. Dahingehend auch die Frage, Wertschätzung, Qualitätsbewusstsein, ist das da ähnlich? dass eben man sagen kann, Amerika, wir hatten gerade Belgien, die sind uns da einfach voraus?
Ich glaube nicht, dass es am Reinheitsgebot liegt, sondern es liegt am Biermarkt als solches. Das, was wir eben schon hatten, der Preiskampf und Preisverfall, das ist einfach so, dass, wenn du jetzt sagst, 2,50 Euro der Liter ist, ist extrem wenig. Ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet.
2,90 ist ja Durchschnitt.
Bei mein persönliches Gefühl sagt mir, dass die Leute für Wein bereit sind, mehr Geld auszugeben. Dann ist es vielleicht gar nicht so. Ich glaube, beim Bier ist einfach, die Leute sind nicht bereit, Geld dafür zu bezahlen oder viel Geld dafür zu bezahlen. Da geht es oft einfach nur darum, ich kaufe das nicht, weil mir ist das zu teuer. Da geht es oftmals auch gar nicht darum, zu sagen, ich mag das jetzt lieber als das, sondern dann gibt es da, ach, hier, wir haben hier ein Angebot, Kiste inklusive Pfand für 9,90 Euro, du verkaufst 3 Stück für die Gartenparty. Ne? So, und das ist was, wo man sagen muss, dass das hindert natürlich auch viele daran, Biere zu einem anderen Preis anzubieten. Beziehungsweise auch, ich sage jetzt mal, wenn man das von mein Beispiel bei Schneider, das Cup, die machen das in so einer schönen Kronkorkenflasche 075, das kostet dann auch was, das ist aber auch in Ordnung, weil das ist ein hervorragendes, leckeres Bier. Gibt es ganz viele Sonderedition, Cuvée zum Teil im Fass gereift, aber das wird auch nur klein aufgelegt, weil oft die Leute dann die Mengen natürlich irgendwie nicht abnehmen. Und ich glaube auch, dass da vielleicht beim Wein eben auch muss, ähnlich wie bei Lebensmitteln, das ja zum Teil schon passiert, bei beispielsweise Bio-Lebensmitteln, das Bewusstsein der Leute nach guten und qualitativ hochwertigen Produkten geschärft werden. Und das ist einfach nicht vorhanden.
Also ich war wirklich tatsächlich sehr überrascht, als ich, ich bin öfter in den USA, aber keine Ahnung, wie das Thema da hochgeschossen ist. Vielleicht auch, weil die Unterschiede da, vielleicht gibt es da auch keinen Mittelstand übertragen aufs Bier. Also ihr habt ja gerade schon gesagt, es gibt ja eigentlich gar kein schlechtes Bier in Deutschland, sondern ja, ein handwerkliches Bier und ich möchte halt einfach was erkunden und ich glaube Parker von dem Weinführer war es mal, der gesagt hat, du darfst Wein trinken nicht mit einer Beziehung vergleichen, das wird immer besser, je mehr man ausprobiert und vielleicht kann man das so ein bisschen übertragen, eben halt auch sagen, okay, es ist definitiv so, der Best Case eben beim Trinken von Alkohol ist einfach keine Beziehung, sondern Affären. Es ist zwar einfach, nein, aber es ist einfach diese Lust, was auszuprobieren. Ich glaube, die ist in den USA viel schneller da, weil du einfach nur, ich sag jetzt mal, Bud hast auf der einen Seite, cool Slide und so ein Zeugs. Und dann kommt halt lange nichts. Und dann kommen die kleinen Microbreweries oder wie sie alle hießen, da gab es ja diesen Begriff Craft eigentlich noch gar nicht. Aber diese lokalen Brauereien, die eigentlich die besten Voraussetzungen haben, also beste Getreide, bestes reines Wasser, also gerade so, wenn wir über Minnesota und Co. denken. Und vielleicht ist ja auch das Problem deswegen, dass man in Deutschland einfach, ja, das alles eigentlich okay ist durch das Reinheitsgebot. Oder wie seht ihr das? Und dass dann einfach also vielleicht braucht es einfach auch diesen Cut, um zu sagen, okay, da ist was, also nicht, dass was Schlechtes, aber da ist es da einfach einfacher ist, die Wertschätzung zu erzeugen. Was ja vielleicht so in Belgien mit diesen ganzen Trappistenbieren war, da hast du, oh ja, das kommt ja irgendwie von irgendwelchen Mönchen, das muss ja geil sein. Ist ein bisschen provokant, aber absichtlich.
Ein Bierthema ist oder ein Alkoholthema, ich glaube einfach, wir Deutschen geben insgesamt unglaublich wenig Geld für Lebensmittel aus.
Also grundsätzlich Ausgabeproblem?
Ja, genau. Also ich glaube gar nicht, dass das nur auf das Bier zu beziehen ist. Also wir geben ja auch für andere Dinge sehr, sehr wenig Geld aus. Und wir als Brauerei Heller verkaufen unser Bier, glaube ich, fast doppelt so teuer wie andere Brauereien. Und auch das funktioniert. Aber wir haben natürlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und wir gehen null über die Masse. Und die großen Brauereien müssen halt Masse verkaufen. Ne? Mhm. Also verdienen da auch nicht so viel an ihrem Bier, aber die brauchen halt die Masse. Und dann wird es halt immer billiger am Ende des Tages. Ich glaube, dass uns da als so kleine Brauerei eh die Hände gebunden sind. Wir können nur gucken, dass wir mit unserem Preis so über die Runden kommen.
Gerade in der aktuellen Krise ist ja für euch als kleine Brauerei besonders eine harte Prüfung. Also es ist noch für eine kleinere ungleich mehr als so einen großen Konzern. Kommt man ausgerechnet oder gerade in so einer Zeit auf kreative Ideen oder kreative Schnapsideen in dem Sinne und beginnt noch Gin zu brauen? Oder wie kommt man sonst auf so eine Idee?
Ja, Das war in der Tat, ja. Also es war wirklich so, dass dieser Gin ist ein Projekt, was mir seit Jahren schon am Herzen liegt. Wir hatten und das ursprünglich auch schon mal für die Brauerei überlegt, also als Hellas Gin vor Jahren, haben uns dann aber dagegen entschieden und da sind in Partnerschaft mit der Brennerei Hubble in Sprockhövel haben wir einen eigenen Kräuterlikör entwickelt, den Kallendrisser, den es bei uns im Laden gibt, der eben ja auch ein Produkt mit einem Kölner Namen ist und inhaltlich irgendwie gut auf die Brauerei passt und im Brauhaus passt. Und im ersten Lockdown war es wirklich so, dass wir, das muss man einfach so offen sagen, wie es ist, wir hatten so viel Angst und Sorge, wie ist das, wie geht das weiter? Man muss sich das vorstellen, von jetzt auf gleich war da unten alles tot. Also es war alles zu, alles dunkel, kein Leben, keine Mitarbeiter. Wir haben hier auf der Terrasse gesessen und haben uns gedacht, okay, wie genau soll das jemals weitergehen? Wie soll das weitergehen?
Haben Bier getrunken.
Haben Bier getrunken und irgendwann habe ich zu Anna gesagt, weißt du was? Ich hab die Idee mit dem
das Gin. Bier ist alle.
Es waren leider Unmengen an Bier noch da, aber ich habe mir gedacht, weißt du was? Ich mache das jetzt einfach. Entweder es geht in die Hose oder es funktioniert. Ich habe mir die Idee dahinter, auch der Namen und so zum Konzept stand schon länger. Ich habe dann mir bei meiner Schwiegermutter Geld gegeben und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich habe mir einen Kumpel gesucht, der Grafiker ist, der mir das ganze Layout entwirft. Bin auf die Brennerei zugegangen und innerhalb von tatsächlich relativ kurzer Zeit, muss man sagen,
mussten wir viel Gin erstmal probieren.
Mussten erstmal viel Gin probieren.
Zum Wohl, ganz schlimm.
Furchtbar.
Ja, zum Wohl. Ja, wir mussten ihn tatsächlich probieren und dann gemeinsam mit der Brennerei eben das entsprechende Rezept zu finalisieren. Und und dann ist das irgendwann doch relativ schnell gegangen. Also es fing im Mai vom Gedankengang her oder noch früher, April vom Gedankengang her an und final ist es dann letzten September ist der Gin dann an den Start gegangen. Damals noch als mein Einzelprojekt. Mittlerweile machen wir es komplett auch integriert in die Brauerei, weil es natürlich auch buchhalterisch einfach mehr Sinn macht, um die unromantische Seite mal zu nennen. Aber das war so, ja, das war tatsächlich in dem Moment ein halb Lust und halb Frust, dass das passiert ist.
Das ist ganz oft so und so entstehen ja die geilsten Ideen. Ich meine, ohne die Krise säßen wir jetzt hier heute nicht zusammen, weil aus dem Festivalformat Panab ist Kiezstecker entstanden und die App, aus der App ist der Podcast entstanden und deswegen sitzen wir hier auch leider remote und trinken Alkohol. Das machen wir dann hoffentlich bald mal dann
in Persona,
sobald es wieder geht. Ich als großer Gin-Fan bin ziemlich begeistert, auch was die Klarheit der Botanicals angeht. Also Mareike weiß, dass sie hört sich das Thema ganz oft von uns an. Die erste Folge, die wir hatten, war ja auch zum Thema die Bar der Zukunft. Da geht es um den anderen Gin-Partner, den wir gerade an Bord haben, um Rebels Gin. Und ich als Gin-Sammler finde es ziemlich cool, dass der Gin eine Klarheit hat. Finde ich ganz, ganz geil. Das ist eigentlich ist es ein Western Gin, aber er ist eigentlich schon fast dry. Also von der Klassifikation ist eigentlich ein Dry Gin, aber ein Western Style. Ist ein ziemlich, ziemlich coole Range auf jeden Fall, die er da macht. Zwei Sachen. Erstmal, bevor wir zu dem Thema nochmal Gin kommen, du musst erstmal ganz kurz erklären, was Kalledrisser ist, weil ich glaube...
Klar, außerhalb von Köln kennt man ihn, glaube ich, nicht. Es ist eine Figur, die am Altermarkt hängt und es ist der sogenannte Rinnenscheißer, also eine Figur, die den blanken Pöppes über eine Dachrinne streckt und sozusagen Symbol dafür ist, gegen die Obrigkeit aufzulehnen. Wir haben lange überlegt, wie wir diesen Kräuterlikör nennen sollen und da sind diverseste verrückte Fantasienamen entstanden.
Auch das unter viel Alkoholeinfluss, weil auch das muss ja alles getestet werden.
Genau. Und haben gesagt, es muss halt was Kölsches sein. Wir sind ein kölsches Brauhaus, wir haben unser Lebensmittelpunkt in Köln, also muss es was Kölsches sein und so sind wir dann eben auf den Kölnfresser gekommen.
Genau, also gegenüber tatsächlich sogar auf dem Altermarkt, gegenüber vom Rathaus, also auch bewusst zeigt es quasi diesen blanken Hintern den Leuten, die gegenüber eben in der Ratssitzung sitzen, so als Protest der Gilden und Zünfte in der Altstadt.
Aber auch tatsächlich gegenüber der Kirche.
Das und gegenüber der Kirche, St. Martin, genau.
Auch sehr aktuell, also auch denen zeigen wir den nackten Hintern gerne.
Na, wir waren ja eben noch beim Gin. Ohana ist ja dein Baby sozusagen. Der Ohana Gin ist ein Hobbyprojekt mit auch einer eigenen ökologischen Komponente. Nicht nur euer Bio-Siegel, sondern hat ja noch eine eigene ökologische Komponente. Erklär doch mal, was steckt denn dahinter und warum hast du jetzt nochmal deine eigene Gin-Marke ins Leben gerufen?
Ja, wie gesagt, das war tatsächlich schon seit längerem ein Traum. Also ich habe da so mehrere Dinge miteinander verbunden. Zum einen die Leidenschaft zum Thema Gin. Ich trinke ihn selber auch sehr gerne. Nicht nur meinen eigenen, sondern auch im Allgemeinen. Und darüber hinaus mein Wunschtraum, irgendwann in meinem Leben mal auf Hawaii surfen zu gehen. Deswegen der Name Ohana, es ist ein hawaiianischer Name, der steht wiederum für Familie. Das war mir deshalb ganz wichtig, weil das sozusagen ein bisschen eine Hommage an die Familie war, die uns ja oder wir uns gemeinsam durch diese Zeit getragen haben, die nicht besonders einfach war. Und unabhängig davon ist einfach die Familie in der Familienbrennerei, wo es hergestellt wird, in der Familienbrauerei, wo wir das brauen, ein zentrales Thema. Und was mir eben von Anfang an wichtig war, war, dass es einen nachhaltigen Aspekt hat. Das hat im Prinzip zwei Komponenten. Zum einen der Gin selber, der neben einigen Botanicals, die nicht aus der Region kommen, sind ein Großteil der Botanicals, zum Beispiel die Grafgarbe, der Lavendel, die kommen alle aus dem Garten der Familie Hubble, direkt hinter der Brennerei. Der Gin selber wird gefiltert über Ruhrsandstein aus der Ruhr, so dass die Wacholderöle an Sandstein hängen bleiben. Das heißt, das ist im Prinzip ein regionales Filtersystem. Und der zweite Aspekt war für mich halt zumindest eine Wirkung zu haben. Also einen sogenannten Impact hört man ja heute auch immer wieder gerne. Deswegen bin ich eine Partnerschaft mit The Honey Movement eingegangen. Das ist eine Organisation, die für jede verkaufte Flasche in meinem Fall 1 Kilogramm Plastik aus dem Meer entfernen. Ich arbeite darüber hinaus oder wir mit Naturstrom, nur mit recycelbaren zertifizierten Verpackungen. Es gibt kein Plastik. Also ich benutze auch keine Schrumpfkapsel auf meinem Gin. Das war mir auch ganz wichtig, weil der auch verkehrsfähig ist, wenn sie nichts drauf ist. Wir benutzen hatte ich schon gemacht, und um so ein rundes Konzept sozusagen anzubieten. Ne? Und den Gin selber gibt es zum Beispiel auch hier in Köln bei Himmel und Eld im regionalen Lastenrad-Service. Also auch da gucken wir drauf, dass das möglichst nachhaltig ist. Funktioniert nicht immer, muss man ganz klar sagen. Wir verschicken zwar mit DHL Go Green, aber da weiß man natürlich auch, dass trotz alledem da eine Logistik hintersteckt und da eine gewisse Art von CO2-Ausstoß entsteht. Das lässt sich leider auch nicht verhindern, aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel, und der Wunsch war eben da, so nachhaltig wie möglich zu
machen. Sehr schön. Danke auch, dass du Himmel und Erd erwähnst. Wir bleiben hier quasi partnerintern, auch ein Keychecker-Partner, bei dem wir demnächst auch zu Gast sein werden, auch für den Podcast. Also ziemlich cool. So Hanum Movement, hauen wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes vom Podcast, dass ihr euch das einfach nochmal angucken könnt, was dahinter steckt. Also wie gesagt, gemeinnützige Organisation, geht es eben um Plastic-Free, und 1 Kilo ist es, ne, pro gekaufter Flasche?
Richtig, 1 Kilo pro Flasche.
Was ja auch schon echt eine Menge ist, wenn man überlegt, wie viel Plastik wiegt.
Ja.
1 Kilo pro Flasche ist schon echt eine Menge.
Und auf der anderen Seite, und ziemlich cool und ein absolutes Verkaufsargument, da komme ich wieder ins Spiel, wie viel wir eigentlich noch an deinem Gin kaufen müssen, damit der Ozean plastikfrei wird. Also von daher, du musst das mal so rumsehen, da ist noch ein langer Weg, und mit Ohana geht das ziemlich gut.
Gerade mit Seaspiracy momentan, eben, wo alle sich mit den Meeren auf einmal auseinandersetzen.
Eben, das ist nämlich der Punkt. Gin bleibt Trend. Wir haben gerade erfahren, es passt ziemlich gut in euer Portfolio eigentlich, weil, naja klar, es hat eben auch diese nachhaltigen Aspekte. Es passt im Grunde genommen, das eine hat das Bio-Siegel, das andere er rettet die Meere, aber es ist sozusagen über diese Ingredients, die ihr benutzt. Beim einen sind es die klassischen durch das noch durch euer, ihr arbeitet ja dran, ne, aber noch im Grunde genommen durch, dass ihr eben nach Reinheitsgebot nur braut, da im Endeffekt Vorgaben, beim anderen sind es eben natürliche Zutaten, die aus euren Nachbargärten kommen. Bevor wir vielleicht zum Ende kommen, Mareike, was haben wir noch?
Naja, wir haben noch einige Fragen aus unserer Community. Wir haben einige Fragen gesammelt aus unserer Community und du hast die erste Frage parat. Die hat nicht ich.
Ja, ich fange gerne mal an. Wir haben tatsächlich die erste Frage, wie könnte es anderes sein, zum Thema Bier. Und der Peter fragt da, wir wissen nicht, ob es stimmt, wir lesen die Frage einfach noch vor. Also wir sind nur der Bote, bitte nicht uns töten. Das gilt für auch die weiteren Fragen, die gleich noch kommen. Warum schmeckt Bier aus Gläsern eigentlich anders oder so viel anders als aus Flaschen? Stimmt das überhaupt?
Ja, das stimmt in der Tat. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir haben Geschmackssensoren und Rezeptoren im Mund, die man ja auch bei jedem anderen Essen oder mit denen man jedes andere Essen schmeckt. Ich mache es mal zum Beispiel am Beispiel von Kölsch. Kölsch kennt man ja, diese wunderschöne kleine Kölschstange. Ist ja bewusst so schlank gehalten, zum einen, damit die Kohlensäure nicht so schnell verloren geht. Zum anderen aber auch, um genau diese Geschmackskomponenten des Bieres zu betonen, nämlich die leichte Süße, die man auf der Zunge schmeckt, und die bittere, die man im Gaumen schmeckt. Kölsch hat, habe ich eben schon mal gesagt, wenig Malzkörper. Das heißt, man nimmt ein schlankes Glas damit. Es kann jetzt keiner sehen, aber ich versuche mal so ein bisschen Ton zu machen, damit man die Wangen an die Zungenseiten drückt und quasi somit diesen Malzkörper von vornherein ausschließt. Würde man Kölsch in ein breites Glas packen, würde es deutlich anders und schlanker schmecken, aufgrund der Tatsache, dass man dann den Mund weiter öffnet und eben auch diese Rezeptoren für den Malzkörper mit reinnimmt. Gilt zum Beispiel dann in dem Moment auch für die Flasche, gleiches Prinzip, dünner Ausgang, umso mehr läuft es über die Zungenspitze direkt in den Gaumen. Und das ist auch der Grund, warum man für verschiedene Biere auch verschiedene Gläser benutzen sollte. Bei einem Weizenbier zum Beispiel, was sehr intensive Geruchsnoten oft nach Nelke, Banane hat, macht es auch Sinn, ein großes Glas zu nehmen, das mit alles mit einzuatmen, damit man die Nuancen dann auch nachher im Gaumen hat.
Ja, nächste Frage kommt von Steffi. Ihr Thema ist Abfüllung und sie meint tatsächlich nicht, wie wir jetzt eben schon angedeutet haben, einfach sich selber abzufüllen, sondern tatsächlich die Abfüllung von Bier. Und zwar
Steffis Thema ist Abfüllung, finde ich großartig, das machen wir einfach so.
Genau. Craft Beer gibt es immer häufiger in Dosen. Warum ist das so? Warum sind Dosen plötzlich wieder so angesagt?
Ja, warum die angesagt sind, weiß ich nicht. Aber das haben die, weil die dann kein Leergutsystem verwalten müssen und die Flaschen nicht reinigen müssen. Sie brauchen also keine Flaschenreinigung. Also im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich Mist, um es mal auf den Punkt zu
Genau. Also, und darüber hinaus muss man aber auch sagen, dass es rein geschmacklich zum Beispiel gar nicht so doof ist, eine Dose zu benutzen. Eine Dose ist lichtundurchlässig. Licht ist immer auch ein geschmacksbeeinflussender Faktor beim Bier. Es kommt kein Sauerstoff rein, weil natürlich kein Deckel da ist, der irgendwie schief draufsetzen könnte oder sonstiges. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit durchaus fragwürdig.
Okay. Also wir sagen Nachhaltigkeit pro Flasche. Ist hier die Aussage und geschmacklich, und das haben wir tatsächlich auch schon.
Auch trotzdem kontrovers. Geschmacklich pro Dose ist schon echt.
Geschmacklich pro Dose ist kontrovers. Haben wir auch in einem anderen Podcast schon diskutiert. Das müssen wir dann nochmal diskutieren. Pro und Contra Flasche zumindest ist kontrovers, weil das kommt, glaube ich, da jetzt auch auf die Flasche an, die benutzt wird und je nachdem, wie die quasi von der Ökobilanz durch die Republik transportiert wird.
Pro Dose würde ich ein Mini-Veto einlegen. Also es ist, war nicht geschmacklich pro Dose, sondern es ist einfach so, dass das Bier sich innerhalb der Dose weniger verändern kann als in der Flasche.
Genau. Also sprich auch eher pro Braunglas als pro, wie heißt das andere? Milchglas, Klarglas. Klarglas heißt es.
Ja, definitiv.
Klarglas. Ja. Definitiv. Also hier, also UV als beeinflussender Faktor, das, was am Ende rauskommt, deswegen die Dose, dann hast du im Endeffekt das, was gewollt ist sozusagen am längsten. Quasi, du hast einfach länger das, was eben gewollt ist. Umweltaspekt, da haben wir einiges gehört, da werden wir auch in der kommenden Folge noch einiges zu diskutieren. Flasche kontra PET geht's da allerdings, vor allem.
Flasche kontra PET, aber in eurem Fall auch Flasche kontra Dose ist auch nicht so klar, wie man denkt. Das ist ja auch immer das Perfide an Nachhaltigkeit, dass man immer keine schwarze und weiße Seite ausmachen kann. Aber da kommen wir dann zu späterer Folge nochmal drauf.
Genau, ganz, ganz spannendes Thema. Haben wir auch noch kompetente Gäste. Da geht es eben auch entsprechend um Transportwege, um Meter, um Pressvolumen, um wie werden Flaschen in welchem Umfang auch mit dem LKW diskutiert. Ja, genau. Transportiert und wie kann man danach darüber diskutieren, ist natürlich ein Unterschied. Das ist auch der Grund, warum es, wenn es mal in Berlin Kölsch gibt, das immer nur in den 0,5 Flaschen zu haben ist, also auch Reisdorf beispielsweise und nicht in den 0,33 Flaschen, weil eben du das dann hier einfach viel weiter verwenden kannst als eine Flasche, die du dann wieder nach Köln transportieren musst und so weiter und so fort. Gibt es eine sehr spannende Folge, die wir gerade vorbereiten. Aber kommen wir jetzt zu Fragen, die schon hier sind, nämlich Marcel fragt, wieso kriege ich von Pilz schneller Kopfschmerzen als von Weizen? Der Bierdoktor.
Diese Frage kann ich pauschal nicht beantworten.
So schon. Aber gibt es einen Unterschied?
Also man kann da tatsächlich keine wirkliche Antwort drauf geben. Es ist halt so, dass bei der Produktion von Bier immer Gärnebenprodukte entstehen. Diese Gärnebenprodukte sind meistens außer zu viel trinken und jetzt für Kopfschmerzen sorgen. Die werden nicht immer gleich abgebaut. Also man versucht, die so weit wie es geht zu minimieren. Zu 100% kriegt man sie nicht abgebaut. Aber warum das jetzt bei ihm mit Weizen und Pilz so ist, bei einem anderen ist es wahrscheinlich umgekehrt, schwer zu sagen. Vielleicht verträgt er die Kohlensäure im Weizen nicht so gut.
Ja, anders.
Vielleicht.
Wie gesagt, es sind auch immer noch Fragen aus der Community.
Genau, es sind Fragen aus der Community. Vielleicht liegt es auch daran, dass Marcel einfach 35 Pilz trinkt und 3 Weizen und es einfach gleichsetzt. Man weiß es nicht. Die Fuselstoffe, die du ansprichst, also da kann ja einiges quasi im Kopf sein.
Bei genau, ihm. Wir haben da auch noch eine Frage zu belgischem Bier. Warum gibt es in Belgien so viele Biere mit hohem Alkoholgehalt und hier nicht?
Das hat einen geschichtlichen Hintergrund. Es gab in Belgien, ich weiß offen gestanden nicht, wie das Gesetz hieß, aber es wurde eine ganze Weile verboten, Bier zu produzieren und man durfte nur Getränke mit hohem Alkoholgehalt produzieren und so sind diese hohen Biere mit hohem Alkohol entstanden. Und das hat sich bis heute so durchgezogen.
Dann bleibt das so. Belgien hatten wir tatsächlich ja schon einige Male heute. Zieht sich, glaube ich, beim Biertrinken scheinbar so durch. Ist ja auch okay so. Zum Abschluss, bevor wir dann hier auch uns verabschieden aus diesem heutigen Podcast, Katrin hat noch eine interessante Frage. Ich finde die wunderbar für den Abschluss für heute und auch wunderbar für den Morgen danach. Was sind eure Tipps gegen einen Kater? Nur Hellers trinken.
Konterbier.
Wunderbar.
Also, was immer wirklich super funktioniert, ist Alka-Seltzer, 1/2 Liter Wasser. Wunderbar.
Naja, man kann auch zwischen den Bieren mal ein Wasser trinken. Das hilft in der Regel auch, weil die Kopfschmerzen kommen ja vom Flüssigkeitsverlust des Körpers. Also, beim Bier muss man halt echt eh schon oft aufs Klo, also zumindest wir Damen in der Regel, wenn du dann noch viel Wasser trinkst, aber es hilft meistens. Aber mehr schlaue Ratschläge haben wir da, glaube ich, auch nicht. Aber Bier hilft schon auch. Also, muss man mal ehrlich sein, ne? Wenn man einfach weiter trinkt.
Also zusammenfassend, so ein klassisches Zwieber oder Konterbier beides?
Ich bin Team Konterbier, weil ganz ehrlich...
Ich bin Team beides, weil einfach mal zwischendurch ein Wasser trinken, Game Changer, tatsächlich.
Ich bin auch voll bei
Ich bin Team Konterbier. Also ich weiß, wenn ich an unsere Uni-Zeiten, aber das ist ein anderer Podcast, das machen wir jetzt heute nicht. Also wenn ich dann gab es da kein Wasser zwischendurch auf jeden Fall. Das kann man zusammenfassen.
Ja, noch zusammenfassend, also von Bier zu Gin, wieder zurück zu Bier. Wir hatten heute Abend eine spannende Reise hinter uns. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure Zeit. Es war ein wunderbarer Podcast. Uns bleibt einfach nur Danke zu sagen für eine ginvolle und bierreiche Zeit und ganz viele Anregungen.
Genau. Kann ich mich nur anschließen. Wir haben viel gelernt. Ich glaube, wir haben mit einigen Mythen aufgeräumt. Ich sag auch von mir aus, auf Wiederhören und wie es immer so bei uns ist, die letzten Worte gehören euch und wie das so ist als Geschäftspartner und gleichzeitig Ehepartner, das müsst ihr jetzt ausbaldowern, wer dann bei euch beiden intern die letzten Worte hat.
Nee, ja.
Siehst du, das war eine ganz kurze Diskussion. Ja, von unserer Seite aus auch ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein sehr schöner, sehr spannender Abend. Ja, schön, dass wir mit Mythen aufräumen konnten. Schön, dass wir vielleicht auch den ein oder anderen Mythos in die Welt gesetzt haben. Man weiß es ja nicht. In dem Sinne, euch allen einen schönen Abend und vielen Dank.
Ja, vielen Dank.